Das Handy hat einen ganz schön großen Platz in unserem Leben. Wir haben auch unseren Alltag verändert. Und sowas wie Langeweile oder einmal ein kurzer Moment, wo nichts passiert, das halten wir schon irgendwie schlecht aus. Das füttert uns schon regelmäßig Dopamin ins Gehirn. Ja? Wir werden so dauernd mit Glückshormonen versorgt. Lauter kleine Bestätigungen, lauter kleine Glücksgefühle. Das lieben wir und deshalb machen wir weiter.
Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich. Now, die Health Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
Vorteile von Smartphone, Laptop und Tablet sind unbestritten. Der Griff zum Handy in vermeintlichen Pausen ist für viele zur festen Gewohnheit geworden. Das ist grundsätzlich nicht falsch. Doch die Always-on-Mentalität und der hohe Medienkonsum verursachen bei vielen Menschen puren Stress. Da ist zum einen der soziale Druck, auf Nachrichten sofort zu reagieren. Zum anderen werden tiefe Konzentrationsphasen von eingehenden Push-Nachrichten unterbrochen. Die Flut der Neuigkeiten, speziell negativer Nachrichten, kann ebenfalls zur Belastung werden. Digital Detox, also eine Auszeit von Smartphone und Internet, wird daher zunehmend zum Trend. Mittlerweile werben sogar Hotels mit Digital Detox Programm um digital Gestresste. Auch werden verschiedene Apps angeboten, die den Usern helfen sollen, ihren Medienkonsum zu reduzieren. Heute sprechen wir mit Smartphone-Coach Andrea Buhl über das Thema rund um Digital Detox. Herzlich willkommen in unserer neuen Folge.
Danke sehr, danke für die Einladung.
Ja, wir haben ja unseren Titel ganz klar gewählt, wo finde ich den Ausknopf, weil ich glaube, dass das ganz sinnbildlich gesprochen ist so, wenn, ich glaube, jeder kennt das von uns und ich persönlich muss mich doch gleich am Anfang outen, wenn ich irgendwo im Supermarkt an der Kasse stehe und nur 2 Minuten warten muss, hole ich das Handy raus und mache irgendwas. Und denk mir dann währenddessen schon, was das eigentlich für ein Blödsinn ist.
Ja.
Hat es ja komplett verlernt, dass man einfach einmal nur dasteht und nichts tut. Und
du kannst dir das Handy auch einfach im Auto lassen.
Oder doch. Lassen wir aber nicht.
Jetzt einkaufen, ja, das passiert ja nichts.
Ich habe meine Einkäufe da drinnen stehen.
Ja, dann ist sowieso blöd, dann nimm einen Zettel und einen Stift. Also ich habe mein Handy nie mit in der Pille, mich interessiert, weil es kann ja nichts passieren in dieser kurzen Zeit, wo ich jetzt drinnen bin.
Ja, wer weiß.
Nein.
Na gut, okay, aber es gibt ja schon so Apps, wo man die Produkte fotografieren kann, hinten, da den Strichcode oder sowas, wo man dann sieht, die Nährwerte und
die sagt, steht eh oben auf dem Produkt.
Ja. Ja, ich sehe schon, es gibt da alle möglichen Ausreden, warum man das Handy unbedingt mitbrauche oder warum man es auf keinen Fall mit dabei haben muss. Aber wenn wir uns selber beobachten, dann merkt, glaube ich, jeder und jeder von uns, wir haben uns da ganz schön viel angewöhnt und das Handy hat einen ganz schön großen Platz in unserem Leben. Und wir haben auch unseren Alltag verändert. Also sowas wie jetzt gerade angesprochen, sowas wie Langeweile oder einmal kurzer Moment, wo nichts passiert, das halten wir schon irgendwie schlecht aus.
Richtig, richtig. Also das ist wirklich so. Und wie handhabst du das zum Beispiel? Wenn du mit dem Auto an der Ampel stehst, gut, darf man das Handy gar nicht in die Hand nehmen. Ja, stimmt.
Ja, ich merke es bei mir natürlich auch. Also wenn das Ding ein Geräusch macht und ich weiß, dass jetzt eine Nachricht kommen oder eine Erinnerung, dann bin ich natürlich neugierig. Dann mag ich nachschauen. Beim Autofahren ist natürlich ganz schwierig, weil es erstens verboten, Handy soll man gar nicht in der Hand haben und natürlich auch schnell gefährlich. Ja, da die kurze, wenn man schneller unterwegs ist mit 80 oder 100, kurzer Blick aufs Handy, ist man gleich einmal 20, 30, 40 Meter ohne Kontakt, Sichtkontakt zur Straße unterwegs. Ja, da kann schon ganz schön viel schief gehen oder man kann was übersehen. Ich versuche tatsächlich, mich immer dran zu erinnern, ob das jetzt gerade wichtig ist oder nicht. Also ich habe den Vorteil, ich habe meine Angewohnheiten schon relativ genau analysiert, weil ich arbeite ja in dem Bereich und ich helfe auch vielen Menschen, ihre eigenen Gewohnheiten irgendwie mal zu erkunden und vielleicht zu verändern, wenn es was gibt, was schon nervt. Aber ja, man kann sich's bewusst machen und dann kann man versuchen, darauf zu achten. Aber es ist nicht leicht.
Es ist nicht leicht. Also wir sind jetzt gleich direkt in das Thema so reingestürzt, brachial. Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück und damit wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer abholen können. Vielleicht, wie funktioniert richtiges Digital Detox? Also ich finde, das wird ja schon sehr inflationär verwendet. Aber jetzt du als Profi, was versteht man darunter? Wie macht man das wirklich sinnvoll?
Was macht wirklich Sinn? Also zuerst muss man mal sagen, Digital Detox, das ist kein geschützter Begriff oder das hat jetzt keine bestimmte Definition, wo man sagen kann, das funktioniert nur so und nicht anders. Ja. Detox ist einmal die Abkürzung für Detoxification. Das bedeutet einmal nichts anderes als Entgiftung übersetzt. Ja. Also man will weniger von etwas oder man will von etwas Abstand nehmen. Und unter Digital Detox, alles, was schon herumschwirrt an Angeboten, sei es jetzt in Hotels oder sei das sowas wie der Newsletter, der mich wöchentlich daran erinnert, dass ich nicht zu viel am Handy hänge. Ja, da gibt es ja ganz unterschiedliche Angebote. Das kann für jeden ein bisschen was anderes bedeuten. Also im Grunde heißt es einmal, ich nehme bewusst und absichtlich Abstand von meinen Geräten und von digitalen Medien. Ich gönne mir eine Auszeit von den digitalen Reizen, könnte man sagen. Und das kann jetzt sein, ich reduziere die Zeit und sage, okay, ich gehe nicht ganz offline, aber ich mache jetzt mal viel weniger als sonst. Oder ich verwende bestimmte Sachen nicht, wo ich sonst sehr viel Zeit damit verbringe. Zum Beispiel, ich nutze jetzt eine Zeit lang keine sozialen Netzwerke mehr. Ja. Oder manche tauschen auch ihr Tastenhandy für ein paar Wochen gegen ihr smartes Gerät für ein paar Wochen gegen ein Tastenhandy. Und sagen, okay, ich bin erreichbar, ich telefoniere, ich schreibe vielleicht eine Textnachricht, aber keine Internetverbindung, wenn ich unterwegs bin. Ja. Und dann gibt es welche, die sagen, okay, Digital Detox ist bei mir komplett, ich ziehe den Stecker überall, ich bin jetzt einmal ein paar Tage gar nicht erreichbar. Das sind die Stufen, ja. Das kann ganz Unterschiedliches bedeuten.
Also, dass man jetzt kann, ich glaube, das tut oft schon wirklich gut, wenn du ein paar Tage wahrscheinlich offline bist. Gar nicht drauf schaust. Holt man dann danach das alles nach, wenn man sagt, okay, jetzt sind ich 3-4 Tage, weiß ich nicht, unterwegs oder wandern oder auf einer Hütte oder so oder bewusst, dass ich das Handy weglege und danach schalte ich es wieder ein. Passiert es dann, dass ich dann länger am Handy bin, weil ich ja 4 Tage versorgt habe?
Der Jojo-Effekt sozusagen.
Ja, also der Jojo-Effekt, was es am Körper gibt, gibt es denn am Handy dann auch?
Kommt drauf an. Ja. Kommt drauf an, was du sonst am Handy machst. Also, dass die Leute, die sonst 5, 6, 7 Stunden am Handy verbringen, nach einer Digital Detox wieder alles aufholen, das geht sich eh gar nicht aus in der Lebenszeit, die wir wach sind. Ja. Natürlich staut sich ein bisschen was an, je nachdem, was man für eine Nutzung hat. Auf Instagram sind vielleicht ein paar Nachrichten reingeflattert. Meine E-Mails haben sich vielleicht im Posteingang schon gestapelt. Ja. Aber das ist ja das Interessante, die meisten Menschen entdecken ganz viele Dinge, die eigentlich nicht wahnsinnig wichtig sind, die man sich einfach angewöhnt hat oder die einfach unterhaltsam sind, die Langeweile vertreiben und damit verbringen wir irrsinnig viele Stunden. Und das holst sicher nicht nach einer Digital Detox. Ja, die Stunden, die du im Feed hängen bleibst, wo du dir Videos von irgendwem anschaust, den du vielleicht gar nicht kennst, ja, wo du einfach ja bicken bleibst oder die Zeit totschlägst, das sind eigentlich Zeiten, wo viele merken, okay, da lasse ich Lebenszeit liegen, das genau. Geht mir gar nicht ab. Ja.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich war auf Bergrettungskurs auf einer Almhütte, wo es halt keinen Empfang gegeben hat. Und das war unglaublich angenehm danach.
Ja.
Also einer habe ich gedacht, boah, das wird zart. Aber im Endeffekt war es total super. Und nach 6 Tagen überhaupt, das war der Hammer. Und wie du richtig sagst, man muss sich, glaube ich, dann ganz bewusst an das erinnern. Und jetzt hast du gerade 6, 7 Stunden Durchschnittszeit gesagt. Klar. Jetzt habe ich gerade auf mein Handy geschaut. Ich habe 2 Stunden 16 durchschnittliche Tageszeit.
Ja.
Yeah. Wahrscheinlich 1,5 Stunden zu viel, aber halbe noch okay. Das muss ja jeder selber wissen. Aber natürlich in einem Feed hängen bleiben oder picken bleiben, das kann aber durchaus positiv sein, wenn man jetzt ein sportlicher, affiner Typ Mensch ist und sieht sich dann sportliche Videos an, Paragleiter, Kitesurfer, egal was, dann hat man ja doch irgendwie einen positiven Effekt, wenn man sieht diese Videos und denkt sich, wow, möchte die auch machen oder wie auch immer. Also das ist ja nicht nur negativ.
Es ist natürlich nicht nur negativ, es gibt ganz viel tolle, witzige, interessante, auch viel lehrreiche Sachen. Ja. Man muss nur ein bisschen aufpassen, weil dann im Feed picken bleiben und mir 2 Stunden lang Videos vom Surfen anzuschauen, statt dass ich selber rausgehe, mich aufs Brettl stelle und den Wind um die Nase spüre. Das ist der ganz große Unterschied. Ja, das ist das, wo es uns eigentlich was wegnimmt aus dem Leben. Die eigene Erfahrung, schöne Momente. Ja. Wir sitzen dann zu Hause und schauen anderen Leuten beim Leben zu, machen selber aber nicht mehr viel draus.
Gibt's irgendwelche Sachen, wo man sagt, okay, das ist ein Vorteil vom Handy jetzt?
Außer natürlich gibt's viele Vorteile. Das sind irrsinnig tolle Geräte, die erleichtern uns das Leben in ganz, ganz vielen Bereichen. Und ich bin mir sicher, wenn ihr jetzt drüber nachdenkt oder wenn ich drüber nachdenke, uns allen fallen sicher einige Punkte ein, wo wir sagen, das ist super und das möchte ich in meinem Leben nicht mehr vermissen. Das ist was, das verwende ich für immer weiter. Ja. Aber das ist auch genau der erste Schritt, den ich immer empfehle, wenn man mal seine eigenen Gewohnheiten anschauen mag oder wenn man vielleicht was verändern will, dass man mal sich genau anschaut, was mache ich da eigentlich? Ja? Dass ich mich nicht mal zuerst auf die Zeit konzentriere oder Handy weg, ja oder nein, Detox gut oder schlecht, sondern dass ich einmal genau schaue, was tue ich da eigentlich? Und dann kann man so ein bisschen zu sortieren anfangen. Also der erste Schritt ist, ich schaue mal in mein Handy rein und schaue meine Zeit an, so wie du es jetzt vorher gerade erzählt hast. Ich schaue mir mal nicht nur von einem Tag, sondern ich schaue mal zurück, wie schaut die letzte Woche aus, wie schaut meine durchschnittliche Zeit pro Tag, pro Woche, pro Monat aus und überrascht mich das vielleicht. Interessanterweise, die meisten Menschen schätzen ihre eigene Handyzeit um 50% zu niedrig ein, wenn sie es noch nicht bewusst angeschaut haben. Und dann kann man als nächsten Schritt zu sortieren anfangen und sagen, was mache ich da eigentlich und was sind die guten, positiven Sachen, die mir helfen im Leben, die bleiben dürfen und was sind die Apps oder die Inhalte oder der Zeitvertreib, wo ich sage, okay, da bleibe ich jeden Tag picken oder mehrmals pro Woche, das nervt mich eigentlich, das stiehlt mir Zeit, das hält mich vom Schlafen ab am Abend, wenn ich im Bett liege und noch im Feed skimme. Was sind diese Sachen, die mich nerven oder die ich vielleicht ändern möchte? Und wenn man da zu sortieren anfängt, dann hat man schon den ersten Schritt gemacht, da die Gewohnheiten zu verändern. Dann kann man da viel genauer dran arbeiten, sagen, okay, das Ding muss nicht ganz weg, weil es sind viele gute Sachen drinnen, wie du vorher gesagt hast, aber es gibt ein paar Sachen, die nerven mich oder da gefällt mir die Auswirkung auf mein Leben, auf mein Berufsleben, auf mein Familienleben vielleicht, auf die Kommunikation in der Partnerschaft nicht. Und durch diese Betrachtung macht man einen Schritt weg vom Gerät und redet nicht mehr nur über Gerät ja oder nein, sondern man fängt an, sich damit zu beschäftigen, was ist mir eigentlich wichtig in meinem Leben? Wie möchte ich meinen Tag verbringen? Wie möchte ich mein Familienleben und meinen Berufsalltag anlegen? Ja, das sind eigentlich die zentralen Fragen, die dahinter stehen. Und so kommt man Schritt für Schritt zu einer Veränderung.
Ich kann mir vorstellen, es ist ja so, dass wenn du jetzt da mal längere Zeit im Feed hängen bleibst, auf Social Media nehmen wir mal her, dann ist man ja nicht glücklich. Oder? Also ich glaube, wenn es jetzt mal, also bei mir reicht schon eine halbe Stunde, aber andere, wenn du jetzt eine Stunde lang nur Videos anschaust, du legst dir nicht auf und sagst, boah, jetzt bin ich super glücklich, weil jetzt taugt mir das jetzt so eine Stunde Video geschaut.
Ich glaube, dass eher das, dass man so lange dranbleibt, das ist, weil du dann andere Menschen siehst, die so Videos machen, denen es vielleicht nicht so gut geht, oder du denkst, ah ja, nein, mir geht's gut, oder von denen du sagst, boah, schau, der macht das so, das ist cool, da muss ich jetzt mehr anschauen. Ich glaube, dass das der Grund ist, warum du da hängen bleibst und du dann die Zeit völlig wahrscheinlich übersiehst.
Das ist natürlich. Ja. Wenn du jetzt eine Stunde spazieren gehst, dann fühlst du dich richtig gut,
ja, oder joggen. Weil du da noch nicht, aber wenn du jetzt so also eine Sucht hast, dass du die ganze Zeit, dass du das einfach wissen willst, was andere natürlich, Menschen dann machen, tun, wie wer was macht, dann ist dir das Spazierengehen ja immer.
Es stecken mehrere Mechanismen dahinter, die uns dazu bringen, dass wir da eben picken bleiben. Ja, wir sind natürlich Menschen, die neugierig sind. Wir haben Angst, was zu verpassen. Die viel zitierte FOMO, die Fear of Missing Out, ja, die uns dazu bringt, immer wieder nachzuschauen. Wer hat mir einen Kommentar geschrieben? Wer hat mein Foto geliked? Wer hat mir eine Nachricht geschickt? Und so weiter. Das mit dem Glücklichsein gibt es unterschiedliche Ansichten. Also in der Gehirnchemie sieht man Menschen, die Apps verwenden, die so gebaut sind wie Instagram oder TikTok zum Beispiel oder YouTube. Das füttert uns schon regelmäßig Dopamin ins Gehirn. Ja, wir werden so dauernd mit Glückshormonen versorgt. Handys sind so gebaut, Computerspiele sind so gebaut, soziale Netzwerke sind so gebaut. Das sind lauter kleine Bestätigungen, lauter kleine Glücksgefühle. Das lieben wir und deshalb machen wir weiter. Also man kann sagen, das Handy ist so ein Gratis-Lieferant für gute Glücklichkeitshormone. Aber in der Biologie sagt man auch noch, Dopamin ist nicht nur ein Glückshormon, das ist auch ein Motivationshormon. Also je mehr Dopamin wir drin haben, desto länger machen wir weiter. Wir hören nicht mehr auf. Dann haben die Feeds noch eine Eigenschaft, die widerspricht unseren Urinstinkten als Menschen. Wir haben was in uns drinnen. Wir möchten Dinge gern zu Ende bringen und wir möchten gerne sehen, was zum Schluss passiert, und wir möchten Dinge gern abschließen. Jetzt sind die Feeds aber endlos. Es kommt immer noch ein Video, es kommt immer noch ein Video, es geht immer weiter. Und ihr kennt das vielleicht auch, wenn man das Handy so hält und ein Video läuft gerade und manchmal wackelt das dann so nach oben und man sieht unten, ah, da ist noch was. Es sind lauter so kleine Effekte eingebaut, dass man sieht, du bist noch nicht fertig, da kommt noch was. Es geht gleich weiter. Andere Leute mochten auch. Du könntest hier nochmal schauen. Schau, hier kommt schon das nächste Video. Also es wird so gemacht, dass wir nicht aufhören. Es hat was von Spielcasinos. Immer eine Umgebung, in der ich mich wenig entscheiden muss. Entscheidungen werden reduziert. Bei TikTok zum Beispiel. Ich mache die App auf und es fängt sofort das erste Video laut zu spielen an. Ich muss nicht mal entscheiden, was ich anschaue. Ich muss nichts auswählen. Ich muss mich nicht orientieren. Es fängt einfach gleich an. Und dann ist die einzige Entscheidung nur noch Daumen rauf oder Daumen runter. Anschauen oder weiter swipen.
Jetzt habe ich eine Frage. Was sind die Menschen, die dann an dich herantreten als zum Smartphone-Coach sozusagen? Was ist da oft der größte erste Schritt, was man macht? Ist es oft der Umkreis, die Familie oder doch das eigene Bewusstsein zu sagen, okay, ich muss mir ein bisschen Hilfe oder Unterstützung suchen?
Mhm. Also Menschen, die mich direkt kontaktieren und Unterstützung suchen, das sind meistens Familien, das sind meistens Eltern, die nach Hilfe suchen. Und die melden sich häufig in einer Situation, wo es vom Ausmaß her schon eskaliert ist in irgendeiner Form. Also da gibt es ein Kind mit ganz extremen Nutzungszeiten oder es gibt irgendein Problem mit etwas, das online passiert ist, wo sie Unterstützung suchen. Oder es gibt ganz großen Streit regelmäßig zu Themen rund um Bildschirmzeit. Das ist der Grund, warum mich Familien kontaktieren. Sonst werde ich sehr oft eingeladen von Schulen, von Lehrkräften für Weiterbildung. Ich arbeite ganz viel mit Berufsgruppen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Also zum Beispiel auch Schulsozialarbeiterinnen, Menschen in der offenen Jugendarbeit, alle möglichen medizinischen, therapeutischen Berufe von Menschen, die mit Jugendlichen arbeiten oder mit Familien arbeiten. Ja, das ist irgendwie da ein Thema, das da überall dranhängt, wo ich höre, das spielt überall schon eine Rolle. Es ist immer ein Aspekt, der auch schon groß sein kann. Ja.
Sind es dann eher oftmals wahrscheinlich jüngere Leute, mit denen du dann arbeitest? Oder trifft es auch durchaus ältere? Ja, ich sage mal, in der gute Zeit ohne Smartphone, ohne Handykamera, ja, ohne Internet am Handy.
Fotos schicken.
Und da kann man sich ja noch dran erinnern. Ne? Aber die Generation nach uns schon nicht mehr.
Also in der Bildungsarbeit mit Erwachsenen arbeite ich sehr viel mit Menschen über 30, über 35. Genau das, was du jetzt gesagt hast, halt alle, die keine eigenen Erfahrungen aus ihrer Kindheit und Jugend haben mit den Geräten, weil sie anders noch aufgewachsen sind. In der Wissensvermittlung arbeite ich auch ganz viel mit Kindern und Jugendlichen direkt. Aber die Arbeit mit Eltern fängt mittlerweile an, auch schon im Bereich Babys und Kleinkinder. Also ich halte regelmäßig Workshops in Gesundheitszentren, wo es tatsächlich um frühkindliche Entwicklung geht. Also da habe ich einen Vortrag zum Beispiel, der heißt Umgang mit smarten Geräten bei Babys und Kleinkindern. Der ist sehr beliebt. Also weil tatsächlich die Nutzung zu Hause schon in der frühen Kindheit eine große Rolle spielt. Es gibt schon ganz viele Studien, die zeigen, wie sich ein hoher Medienkonsum zu Hause auf die Entwicklung von kleinen Kindern auswirken kann. Also wenn man zum Beispiel Babys und kleine Kinder regelmäßig beruhigt mit Bildschirmen, so Kind weint, Handy vor die Nase oder Tablet zur Beruhigung, wenn es stressig ist, sowas. Aber auch die Mediennutzung von den Eltern als Vorbild zu Hause, wo die Kinder mehrere Jahre lernen von ihrem Umfeld, bevor sie die eigenen Geräte kriegen. Ja, das ist ein ganz großes Thema, wo ich auch viel Zeit reinstecke.
Ja, es ist schon mit dem Handy, also wir haben ja da lang diskutiert, ab wann das Handy, ab wie vielen Jahren, und es war bei uns dann oft schon in der Volksschule so, dass welche ein Handy gehabt haben, und dann haben wir gesagt, na warum, weil die Volksschule ist nicht weit weg, 6 Kilometer, was kann da passieren, da passiert eigentlich nichts, gell? Aber die, da ist dann immer das heißt, ja, aber dann gehöre ich ja nicht dazu. Mhm. Ja, also das ist dann, aber ja, es ist unvermeidbar.
Da sind alle Bedenken und alle Sorgen, die Eltern sich machen, natürlich komplett verständlich. Und man sagt, ja, Sicherheit ist ein Thema, was ist für Notfälle und so weiter. Ich berate derzeit auch ganz viele Schulen, vor allem seit der Bildungsminister jetzt einmal die Handyregulierung bis zur 8. Schulstufe ausgesprochen hat. Da setzen sich gerade ganz viele damit auseinander. Ich glaube, da wäre es ganz super, wenn Eltern untereinander sich mehr absprechen und auch wenn in der Schule Lehrkräfte und Eltern enger zusammenarbeiten. Da merke ich einfach, es gibt ganz viel Mythen, die da irgendwie transportiert werden, wie wichtig das ist, dass die Kinder möglichst früh das alles schon lernen und möglichst viel, damit die Digitalisierung später im Job, damit da alles gut geht, ja, und alle Chancen gewahrt bleiben. Dann gibt es die ganzen Sorgen rund um Sicherheit, Notfälle, Schulweg und so weiter. Da empfehle ich, wenn man da unsicher ist, es gibt immer die Möglichkeit, dass man den Kindern mal zuerst ein nicht smartes Handy gibt und sagt, okay, hier kannst du anrufen, da sind die wichtigsten Nummern eingespeichert, da kannst du Textnachricht schreiben, da kann ich dich anrufen, wenn was ist, so. Aber es muss nicht gleich unbedingt der Internetzugang sein und das smarte Handy, ja. Also es gibt schon Möglichkeiten, aber ich merke, da fehlt sowohl bei den Eltern als auch bei den Lehrkräften, fehlt an vielen Stellen einfach Wissen und irgendwie die Gewissheit, wie man tun soll. Ja, da gibt es noch viel Arbeit zu tun. Ja,
ja, weil das alles so schnell gekommen ist. Das ist alles so wahnsinnig schnell, lebig, und man muss schauen, dass man da irgendwie hinterherkommt. Und
also natürlich, jetzt probieren ja schon einige, das zu regulieren. Ich glaube, Australien prescht ja dem Ganzen vor, die jetzt ein Gesetz verabschiedet haben, Social Media unter 16-Jährigen zu verbieten. Und hat jetzt den großen Konzernen ein Jahr Zeit gegeben. Aus deiner professionellen Sicht, macht es Sinn, das so zu regulieren von oben herab durch Gesetze? Würde das zielführend sein?
Ja, also was man immer extra betrachten muss, ist die technische Machbarkeit. Da kann man Services im Internet halt einfach nicht so leicht ausschalten. Oder wenn es darum geht, da mit großen Konzernen auf internationaler Ebene Vereinbarungen zu treffen über Jugendschutz, ja, das ist nicht das Allereinfachste. Das muss man gesondert betrachten. Ich glaube, insgesamt macht das schon großen Sinn, wenn übergeordnet Behörden sich für oder gegen etwas aussprechen. Das hat eine große Signalwirkung. Das unterstützt alle Gruppen, die schon in die gleiche Richtung arbeiten. Ja, genau das Gleiche, wie wenn eine Schule sagt, wir räumen jetzt die Handys, die private Nutzung weg bis zur Oberstufe. Ja, das hilft auch den Eltern zu Hause in der Argumentation, im selber Entscheidungen treffen. Ja, das sind schon wichtige Sachen, auch wenn natürlich diese Regulierung vom Bildungsministerium jetzt nicht in der Sekunde dazu führt, dass alles super und erledigt ist. Ja, das auf gar keinen Fall. Aber das sind schon wichtige Entscheidungen und das gibt eine Richtung vor und da können sich viele dran orientieren, die schon in eine ähnliche Richtung arbeiten. Ja, das ist schon sehr wichtig.
Natürlich, man sagt ja, wie kann man das jetzt diesen großen Konzernen vorschreiben, aber wenn es eine Regierung eines Landes macht, ist das, glaube ich, ein Schritt einfacher. Und man sagt natürlich auch, na ja, wenn ich heutzutage ein Bankkonto öffne, muss ich mich genauso mit Ausweis und allen möglichen autorisieren. Also es gibt sicher Wege, technische Wege, wo diese Konzerne das umsetzen können.
Es gibt die Möglichkeiten schon längst, nur halt nicht für normale User. Also was für alle, die Werbung schalten in sozialen Netzwerken zum Beispiel, wenn man ein Meta-Werbekonto aufmacht für Facebook und Instagram, kann man mal seinen Ausweis hochladen und warten, bis man freigeschaltet wird. Ja. Aber klar ist es möglich, aber dann ist natürlich Datenschutz ein Thema. In Österreich darf man ja, oder in der EU laut Datenschutzgrundverordnung, darf man ja von Menschen unter 14 überhaupt gar keine Daten sammeln, ohne Erlaubnis oder ohne triftigen Grund. Und muss ich sozusagen jetzt bestimmte Daten preisgeben, um eine App nutzen zu können? Wo landen diese Daten? Ja, das sind dann alles Details, die das noch komplexer machen. Wobei ich...
Also da darf ich kurz einwerfen, das stimmt natürlich. Ich finde es auch gut, dass das so reguliert ist. Aber im Umkehrschluss sind jetzt alle 12, 13, 14 oder schon 9-Jährige im Social Media. Und
ja.
Alles von sich selber posten und freigeben, ja. Möchte jetzt keine Bedenken äußern, dass sie die Daten des Kindes nicht hergeben möchte.
Ja.
Ganzes Leben preisgeben und, glaube ich, viel mehr Daten denen Tech-Konzernen hinschmeißen, als man bei einer Anmeldung bräuchte.
Das stimmt natürlich. Das Thema kommt jetzt in der öffentlichen Diskussion natürlich groß raus, weil da geht es um Gesetze, da geht es um Regulierung. Natürlich ist das jetzt komisch, das so zu besprechen, wenn die Kids alle bisher bei TikTok und bei Instagram einfach auf OK drücken und ihre ganzen Daten reinschicken Richtung amerikanische Server, Richtung chinesische Server, ja, je nachdem, welche App man nutzt. Ja, da braucht man nicht reden. Das ist natürlich alles schon unterwegs. Ja.
Oh, ja. Das wäre im Moment wahrscheinlich genauso bedenklich, als wie wenn ich sage, die Datenschutzgrundverordnung muss ich da ein bisschen lockern, damit die Autorisierung dann auch für die so möglich ist. Also das ist alles auch für eine wieder eine Diskussion, aber eben, wenn man anschaut, was die für ihre Videos dann machen, im eigenen Zuhause und von sich selbst, dies oder jenes, naja, gut, also da ist es.
Ja.
Aber ist natürlich schwierig.
Ich glaube, das ist alles, das wahrscheinlich, oder viele gar nicht so damit gerechnet haben, oder? Dass das so explodiert. Überhaupt das TikTok, also was du auf TikTok findest, oder das ist dann schon oft, wenn man denkt, wow.
Werbung. Biogena-Produkte zeichnen sich durch qualitativ hochwertige Rohstoffe, reine Substanzen, strenge Kontrollen und die intensive Forschungsarbeit des Biogena-Wissenschaftsteams aus. Diese Präparate sind sehr gut verträglich. Auch bei langfristiger Verwendung gewährleisten sie eine hohe Bioverfügbarkeit der Wirkstoffe und erzielen nachgewiesene ernährungspsychologische Wirkungen. Speziell entwickelte Self-Care-Treatments in Form von Paketen können Sie in unserem Alpha Tower Health Resort während Ihres Aufenthaltes zubuchen und kommen in den Genuss hochwertigster Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mehr dazu auf unserer Website www.alphatowern.at. Werbung Ende.
Wir haben momentan eine Entwicklungsgeschwindigkeit bei den Apps und Services, wo wir einfach mit Regulierung jetzt, sagen wir, auf Gesetzesebene oder auch mit Weiterbildung bei allen Berufsgruppen, die das gut brauchen könnten, aber auch mit dem Wissen bei den Eltern, wo wir überhaupt nicht mehr nachkommen. Ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel technische Innovationen aus den letzten 50 oder 100 Jahren anschaut, ja, wie lange das früher gedauert hat, zum Beispiel bei der Erfindung des Fernsehens. Wie lange hat das dauert, bis es wirklich den Fernsehapparat für jedes Wohnzimmer gab und das so hunderte Millionenfach auf der Welt verbreitet war? Es hat mehrere Jahrzehnte gedauert. Und auch beim Internet, das war ja mal eine Erfindung fürs Militär und dann hat es 20 Jahre gedauert, bis es in unseren Wohnzimmern angekommen war, bis es die Modems für zu Hause gab und dann Schritt für Schritt Weiterentwicklung. Aber jetzt Apps wie TikTok, die haben ein paar Monate gebraucht, bis sie mehrere hundert Millionen Nutzerinnen hatten. Das geht innerhalb von Wochen und Monaten und wir sind momentan wirklich hinterher mit Wissen und mit auch Eingriffsmöglichkeiten, wenn irgendwas schief geht. Ja.
Also ich bin selber Töchter auch und dann ist schon, wie so das TikTok rauskam, dann war das, ja Mama, aber die haben alle TikTok. Ich habe dann einmal googelt, was TikTok ist, gell, weil ich da nicht so... Ich dachte, boah, wenn das jetzt so weitergeht, gell, dann bin ich nur mehr am Schauen, was die macht oder welche Apps die hat oder so. Gell. Also sie können ja nicht Apps jetzt einfach runterladen, sie brauchen immer eine Bestätigung von mir. Aber ja. Da können sie wahrscheinlich draufkommen, dass sie das auch, dass es auch anders geht. Vielleicht. Gell. Aber das hat mich schon überfordert, muss ich ehrlich sagen. Also Facebook, Instagram, TikTok, das hat mich schon überfordert.
Es braucht auch viel Zeit. Es ist tatsächlich sehr intensiv, sich mit all dem Neuen auseinanderzusetzen. Da braucht man uns nichts vormachen. Das kostet viel Zeit und viel Nerven und viel Kraft. Und deshalb glaube ich, um zu Digital Detox wieder zurückzukommen, deshalb ist es ganz wichtig, dass man das in unserem Alltag auch als fixen Teil einplanen, die Ruhe und die Reize wieder zu vermindern und im Alltag zu schauen, dass wir ausreichend Pausen haben, dass wir ausreichend Abstand bekommen zu den Geräten, dass wir die eben, dass wir versuchen, den Kindern zu lernen auch, dass sie das nicht mit sich herumschleppen die ganze Zeit und dass wir auch mal bei uns schauen, schleppe ich das eigentlich schon überall mit herum und habe ich vielleicht auch noch so eine smarte Uhr am Handgelenk, die dazwischen reinklingelt und mir meine E-Mails noch zeigt, wenn mein Handy im Auto liegt. Ja? Also das sind tatsächlich heute wirklich große Faktoren, auf der einen Seite, die Stress verursachen können und alle damit verbundenen bekannten Auswirkungen und auf der anderen Seite auch, wie komme ich eigentlich zur Ruhe? Wie achte ich eigentlich drauf, dass ich genug Entspannungs- und Erholungszeiten habe wieder? Ja.
Wir haben da echt ein Glück, weil wir haben beide einen Hund. Und die Kinder müssen sich dann um einen Hund wieder kümmern und rausgehen und hin und her. Also das ist ja, glaube ich, noch... Natürlich nehmen wir uns dann oft das Handy mit und filmen den Hund, aber es ist dann doch so...
Stellen wir es nirgendwo rein. Ja. Also für das sind es dann zu feige.
Aber trotzdem ist es so, dass man sich mit einem Haustier dann noch gut ablenken kann, beschäftigen kann. Okay, jetzt kann nicht jeder ein Haustier kaufen und sie zulegen. Aber was wären da so deine... weiß ich nicht, 3, 5 Tipps, wo man sagt, ich habe jetzt eine Woche vor mir, was kann ich mein täglichen Leben einbauen, dass ich sage, ich kriege ein bisschen Abstand davon.
Ja, das Haustier ist schon natürlich ein gutes Beispiel zum Einsteigen, auch wenn nicht jeder die Möglichkeit hat, aber das wäre ein Beispiel für eine, ich nenne es jetzt mal bildschirmferne Aktivität, die mir regelmäßig eine Beschäftigung verschafft. Das kann ein Haustier sein, mit dem ich jeden Tag rausgehe. Das kann meine Laufrunde oder Spazierrunde sein, wo ich jeden Tag einen Weg habe, wo ich an die frische Luft gehe. Das kann ein Sportverein sein. Das kann ein kreatives Hobby sein. Ja, also selber einen Schritt weg von den Bildschirmen und alles zu fördern, was mal automatisch nicht auf einem Bildschirm stattfindet. Das ist ein ganz guter Tipp. Also wirklich schauen, dass man im Leben Hobbys hat oder regelmäßige Beschäftigungen hat oder auch bei den Kindern schauen, bei denen Interessen fördern, die nicht an einem Bildschirm stattfinden. Ja, je stärker diese Interessen sind, und je mehr Zeit damit verbracht wird, desto weniger Zeit bleibt da mal automatisch für alles, was auf Bildschirmen stattfindet. Ja, was kann man noch machen? Wenn ich jetzt sage, ich habe einen digitalisierten Job, ich muss einfach viel vorm Computer sitzen, ich muss einfach viel am Handy sein, ich muss erreichbar sein, dann kann man bei sich selber darauf achten, dass man regelmäßig Pausen einplant untertags. Und das kann man im Zeitmanagement auch tatsächlich lernen. Ich sage, ich habe eine fixe Mittagspause. Die ist vielleicht manchmal um 12 und manchmal um 1, aber ich mache jeden Tag eine. Ich schaue, dass ich mir die Zeit reserviere. Dann die kleinen Pausen im Alltag auch beachten und mal schauen, habe ich da vielleicht schon Angewohnheiten, die mich da stressen auf Dauer. Das wären jetzt so Sachen wie, habe ich mein Handy als Wecker im Schlafzimmer und greife gleich in der Früh zu allem, was da drinnen steckt. Nicht nur zum Wecker, sondern E-Mails, Nachrichten, WhatsApp aus der Nacht und so weiter. Ja, man hat ja dann wirklich gleich alles in der Hand und der Schlaf ist die längste und intensivste Entspannungszeit, die wir haben über Nacht. Und das gleich abzubrechen in der Früh, indem man zum Handy greift und gleich voll einsteigt in alles, ja, das ist natürlich auch ein Faktor. Also Zeit nehmen zum Aufwachen und auch Zeit nehmen zum Einschlafen und dem Körper auch tatsächlich aktiv erlauben, zur Ruhe zu kommen. Wenn ich mir mein Handy mit ins Bett nehme und sage, ja, ich schaue jetzt noch Videos, ich schaue noch ein bisschen Instagram oder ich lese, also das sind tatsächlich teilweise Apps, die uns einfach auch wach halten und die uns wirklich bis kurz vorm Einschlafen noch neue Reize ins Gehirn reinfüttern. Und unser Gehirn braucht aber Pause, um diese ganzen Informationen zu verarbeiten. Und da wäre es wichtig, dass man sich auch in irgendeiner Form wieder vielleicht so eine Art Abendroutine angewöhnt, dass man sagt, gut, ich mache es zum Beispiel so, ich lege mein Handy in der Küche neben den Toaster, da habe ich meine Ladestation, da liegt es dann am Abend. Ich versuche es nicht mit auf die Couch zu nehmen, ich versuche es nicht mitzutragen, wenn ich irgendwie zu Hause noch Dinge erledige. Ich gehe natürlich schon manchmal hin und schaue noch was nach oder telefoniere vielleicht noch oder lese eine Nachricht oder schreibe was, aber es liegt dort am Abend. Und wenn ich schlafen gehe, bleibt es dort liegen. Und ich habe im Schlafzimmer einen Radiowecker. Der ist eingestellt auf eine Uhrzeit, wo Musik läuft. Das heißt, ich wache zum Beispiel um 6.19 Uhr auf, ja? Weil da läuft auf meinem Radiosender Musik, weil ich auch nicht mit Nachrichten aufwachen möchte, weil es ist einfach schön, mit Musik aufzuwachen. Und wenn ich ins Bett gehe, ich lese zum Beispiel gerne oder schaue mir noch irgendwas an, aber ich nehme das Handy nicht mit ins Schlafzimmer. Weil wir wissen auch aus Untersuchungen, dass Handys uns so stark ablenken, die brauchen nicht mal eingeschaltet sein. Es reicht, wenn das Handy in der Nähe liegt, dann ist unser Gehirn so damit verknüpft, weil da ist so viel Tolles drin, so viele Sachen, die wir mögen. Wir sind so stark verbunden mit diesen Geräten, dass es schon unsere Aufmerksamkeit, Konzentration, Ruhe, alles stört, einfach nur, wenn es im Blickweite liegt. Ja. Probiert das mal aus, steigt um auf den Radiowecker und sagt mir, wie es gelaufen ist.
Also das habe ich mir ja aufgeschrieben, Radiowecker, warum der besser ist. Ich habe schon einen Wecker übers Handy mit so Vogelgezwitscher. Ich schaue jetzt jeden früh nach, ob mir wer WhatsApp geschrieben hat oder eine Nachricht oder so. Ich habe wirklich Wecker, drücke dann drauf, stehe auf. Ja. Weiß aber natürlich, dass das nicht gut ist, wenn du das Handy direkt nebenbei liegen hast. Gell? Drum so ein Radiowecker, das werde ich mir wirklich zulegen, mit dem Handy draußen.
Ich wäre zum Glück so schnell munter, ich habe das Handy im Flur draußen liegen und wäre es bleiben.
Nein, ich nicht. Aber ich würde es auch hören, aber ich habe wirklich den Wecker oben, aber ich schaue nicht in der Früh nach, das tue ich nicht. Also ich schalte den Wecker aus, stehe auf und das schon, aber natürlich ist es immer besser. Es gibt auch so Handyparkplätze. Mhm. Macht das Sinn? Oder wie schauen so Handyparkplätze aus? Ist das so, wo du sagst, okay, das ist jetzt nicht mehr ein Toaster da und dort wird es aufgeladen? Oder gibt es da wirklich, ich habe mal so von dir, glaube ich, so eine Zirbenkiste bekommen und da kannst du das Handy reintun, du musst den Deckel zumachen, habe ich noch immer. Haben wir aber gedacht, okay, na, weiß ich nicht, ist das doch so gut, wenn das da drinnen liegt?
Aber es gibt jetzt keine offizielle Vorschrift, wie ein Handyparkplatz aussieht. Ja. Das ist ein Überbegriff für Orte, wo ich das Ding ablege, damit ich es nicht dauernd mit mir herumtrage. Mein Handyparkplatz ist halt in der Küche, da wo mein Ladekabel hängt. Und da schaue ich, dass, wenn ich mein Handy gerade nicht verwende und nicht brauche, dass es dort liegt. Ja. Wie du gesagt hast, viele haben auch wirklich tatsächlich Boxen oder haben das in einer Lade oder in einer versteckten Form, dass man es gar nicht sieht. Ja. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und das kann man sich auch so gestalten, wie das irgendwie gut zum eigenen Lebensstil oder Wohndesign passt. Ja. Das Wichtigste ist, dass man den Abstand zwischen sich und dem Gerät immer wieder einnimmt, dass man das Ding halt wirklich weglegt und nicht dauernd in der Hand hat oder nicht dauernd in der Tasche oder irgendwo am Körper hat. Ja. Das ist das Wichtige dran.
Da gibt es ja so tolle Handyketten.
Genau, so wie als Handtasche gleich direkt umgehängt. Ja. Das ist tatsächlich, also bei manchen Jugendlichen, mit denen ich arbeite, sieht man, dass diese körperliche Nähe zu den Geräten wirklich eine technische Prägung ist. Also das ist was Neues in unserem Leben, dass wir so stark verbunden sind. Und ich sehe manchmal, also immer wieder in Schulklassen sehe ich, dass die tatsächlich körperliche Erscheinungen haben, weil man die Geräte dann entfernt vom Körper. Also ich arbeite zum Beispiel mit einer Schule in Niederösterreich. Die haben das Handyverbot bis zur Oberstufe gleich gemacht heuer. Und die Direktorin hat mir erzählt, in der ersten Woche, wo das neue Handyverbot in Kraft war, haben die Schülerinnen und Schüler begonnen, sich die Taschenrechner hinten in die Hosentasche zu stecken. Und zuerst, bei manchen war es ein Schmäh, so die Gangaufsicht zu ärgern, so, ha, ich habe mein Handy doch dabei, nein, ist nur der Taschenrechner, haha, ganz witzig. Und bei manchen war es tatsächlich so, dass die gesagt haben, ja, das fühlt sich besser an, weil ich habe sonst immer mein Handy eingesteckt in die Hosentasche und jetzt fehlt mir das und deshalb stecke ich einen Taschenrechner an.
Wahnsinn. Also ja. Ich habe auch so eine Handykette, ja. Wahnsinn. Muss ich ehrlich sagen, beim Arbeiten so schnell, oder wenn das Telefon umschalten ist, dann habe ich das schon immer. Aber ja.
Wichtig ist, dass man es auch mal ablegt. Ne? Ja. Das ist das Gleiche mit den Smartwatches. Die einen sozusagen dann immer unterbrechen dürfen, wo man alles fix am Handgelenk montiert hat. Ja, es gibt für das alles nicht ein prinzipiell gut oder schlecht. Bei jungen Menschen ist halt immer noch ein Zusatzthema, wie früh fängt man an? Und die sind ja, da passiert ja tatsächlich noch was in der körperlichen Entwicklung, in der Gehirnentwicklung. Deshalb ist es bei Kindern immer noch kritischer oder die Entscheidung noch wichtiger. Aber wichtig ist, dass man regelmäßig auf Abstand kommt.
Ja. Aber muss man sich da nicht doch auch jetzt hin und wieder auf den gesunden Menschenstand berufen. Ich meine, es muss doch klar sein, die Tech-Konzerne, die sind ja nicht auf die Nase gefallen. Da arbeiten ja super intelligente Forscher und Leute, die durchaus mit der Psychologie und allem auskennen und die wissen ja, was sie entwickeln müssen, damit das abgeht. So, jetzt muss ich aber doch, der Menschenverstand muss man doch sagen, wenn jetzt noch so eine Uhr, jetzt gibt's eh schon das Smartphone, das alles kommt. Wenn ich mir jetzt aber on top eine Uhr kaufe, dann muss man doch bewusst sein, dass ich ständig, also, das ist doch too much, oder? Völlig, ein Erwachsener, ein Kind, ja, aber ein Erwachsener muss das doch klar sein, dass ich dann permanent unter Druck bin.
Ich unterstütze das voll, was du sagst. Ich finde, es gibt überhaupt nur ganz, ganz spezielle Gründe, sich überhaupt so eine Smartwatch umzuhängen. Ja? Wenn ich zum Beispiel gefährliche Sportarten gerne allein mache, irgendwo in den Bergen oder sehr remote irgendwo, vielleicht wenn ich eine spezielle Erkrankung habe, wo diese körperliche Überwachung Sinn macht, ja, das sind für mich Gründe, wo man so eine Uhr tragen kann, die tatsächlich sinnvoll sein können, ja. Aber ich verstehe es auch nicht ganz, aber ich weiß nicht, ihr kennt es vielleicht auch aus Gesprächen, fragt die Leute mal, die solche Uhren tragen, das ist super, das zählt meine Schritte, ich kann angerufen werden, ich weiß nicht was, ja. Es gibt auch da ganz viele Gründe und Ausreden, warum man das super findet. Und natürlich stört es dann auch. Vielen Menschen ist das auch bewusst. Viele Menschen sind auch gestresst dadurch. Auch bei den Kindern und Jugendlichen. In jeder Klasse, in der ich einen Workshop mache, sitzen ein paar Kinder drin, die sagen, ich fühle mich süchtig, ich brauche Hilfe. Ich weiß, dass ich das viel zu viel mache, aber ich kann nicht aufhören. Ja, die Dinger sind wirklich so gut gemacht. Junge Menschen können sich fast gar nicht dagegen wehren. Das Gehirn ist noch nicht fertig entwickelt. Bis Mitte 20, da fehlt noch Impulskontrolle, emotionale Kontrolle, noch ein paar Sachen. Es ist tatsächlich zu gut gemacht, die können sich nicht wehren, ja. Und auch, schau dich um auf der Straße, im öffentlichen Verkehr, im Zug, wenn du auf Urlaub bist, schau rein in euren.
Ich wollte jetzt nämlich genau den Bogen spannen, kurz. Wir sind ja hier im Hotel und wir sind ein gesundheitsorientiertes Hotel und haben ganz bewusst im Restaurantbereich und im Spa-Bereich auf das WLAN verzichtet und sehen aber immer wieder Gäste tagtäglich, die im Restaurant sitzen, das Handy rausholen und dann um fragen, ja, das WLAN geht nicht. Und wir dann die Gäste höflich aufmerksam machen und sagen, ja, stimmt, im Restaurant gibt es kein WLAN, weil wir Kultur pflegen, dass man miteinander spricht und nicht immer aufs Handy sitzt und den Abend und das Essen genießt. Alle verstehen das sofort, natürlich. Jeder sagt dann, ach ja, stimmt, ja, natürlich. So, aber ja, so genau, ein bisschen so, ach ja. Aber es ist einfach, und das hat sich eben jetzt, wie du es mit der U-Bahn oder sonst wo gesagt hast, so verändert, wenn du in ein Restaurant schaust, da sitzen erwachsene Menschen am Tisch beim Essen und jeder schaut ins Handy und die reden nicht miteinander.
Ja.
Es ist unglaublich.
Es ist auch beim Check-in. Wenn die Gäste anreisen, gell, dann ist das eigentlich gleich einmal die erste, zweite Frage, wie ist WLAN-Passwort? Und dann funktioniert es vielleicht nicht sofort, gell, weil nicht mehr ausschalten, neu starten, dann geht's. Aber das ist so, ihr WLAN funktioniert nicht. Das geht nicht. Also die sind da echt oft so.
Also die fragen Essenszeiten vor, Massagetermine.
Ja, alles. Also WLAN ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich habe auch schon überlegt, würde es nicht besser sein, wenn man es komplett wegtut. Aber dann weiß ich nicht.
Ja, also ich glaube, das WLAN ist in unserer Bedürfnispyramide, die wir schon kennen, ist schon so bei den Grundbedürfnissen an der Basis, glaube ich, bei vielen Menschen eingeordnet, hat man das Gefühl. Ich finde eine interessante zusätzliche Perspektive ist auch, aus welchen Situationen nehmen sich die Leute eigentlich heraus, also das Handy so als Ablenkung und als kleines Ding, mit dem ich mich immer beschäftigen kann. Was rennt denn da eigentlich schief, wenn ich mit meiner Partnerin und meinem Partner oder meiner Familie im Speisesaal sitze und lieber ins Handy reinschaue, als mich mit wem zu unterhalten? Genau. Bin ich zu müde? Habe ich keine Lust? Bei der Rezeption ist mir jetzt gerade nur langweilig oder stresst mich die Situation? Also ich glaube, das gibt vielen Menschen einfach auch eine gewisse Sicherheit. Man hat was in der Hand, man hat was zu tun, es lenkt ab, es bringt irgendwie schnelle Unterhaltung oder man hat das Gefühl, ja, ich erledige jetzt noch schnell was. Ja, ich habe mich selber zum Beispiel erwischt, dass ich in Wien in der U-Bahn fahre und dann mir denk, ah, jetzt habe ich kurz Zeit, ich mache schnell die Banküberweisung, die ich noch vergessen habe. Einfach, weil es geht. Und das von jedem Ort aus möglich ist, sitze ich plötzlich in der U-Bahn und mache eine Banküberweisung. Aber wie verrückt ist das eigentlich? Ja, also es bringt uns schon ganz schön durcheinander. Ich freue mich, dass ihr es angesprochen habt, wie es bei euren Gästen aussieht oder was ihr beobachtet. Ich bin auch vor ein paar Wochen bin ich in der Steiermark gewesen und habe dort zwei Betriebe beraten, die gesagt haben, sie brauchen jetzt auch Unterstützung, weil sie haben gemerkt, ihre Gäste haben halt dauernd Handys und Tablets in der Hand, im Frühstücksraum, im Garten draußen, eigentlich in Erholungsbereichen, die sie auch geschaffen haben. Und sie haben das Gefühl, die erholen sich nicht mehr so gut wie früher. Dass das irgendwie was ändert. Das macht das mit den Leuten und das darunter leidet auch im Urlaub die Erholung.
Das ist, weil jeder, man macht dann gleich ein Foto und stellt das rein. Ah, und wer hat das Foto angeschaut oder bei WhatsApp gibt's da die Stories und jeder weiß sofort, aha, du bist jetzt da, okay, da bist essen und es wird dann kommentiert und dann kommen, man muss sich ja dann auch nicht wundern, wenn vielleicht Kommentare kommen, die man nicht so passen oder die was nicht so schön sind.
Gibt's ja auch. Ja.
Gell? Mit dem muss ich dann genauso umgehen, wenn ich ein Foto reinstelle.
Gell? Ja, und wenn ich das Ganze jetzt von außen betrachte, was mache ich da eigentlich? Eigentlich bin ich gerade auf Urlaub und bin an einem schönen Ort, bin da extra hingefahren, um dort was zu tun, was zu erleben, was zu sehen, mich zu entspannen, je nachdem, was mein Ziel ist und die Destination. Aber was mache ich da gerade eigentlich? Ich unterbreche das, bin in dem Moment geistig ganz woanders. Vielleicht performe ich noch ein bisschen, damit das Foto besonders gut wird oder ich suche noch einen bestimmten Ausschnitt, vielleicht noch ein bisschen Bild- und Videobearbeitung, damit alles cool ist. Dann gebe ich Postings raus, dann schaue ich mir von den anderen Leuten den Status an, wo sind die gerade, was machen die, aha, ja, schön, Mallorca, toll, ja. Also ich bin ja völlig woanders in dem Moment und unterbreche das, was ich eigentlich, ich bin gar nicht mehr im Moment, ich bin weg.
Im Prinzip ist es Fluch und Segen zugleich. Natürlich als Wintersportdestination, wie wir es sind, haben wir auch so Fotopoints mit Bilderrahmen auf der Piste, weil wir möchten ja, dass die Bilder in die Welt transportiert werden, dass die Leute sagen, toll ist es dort, ich will da hin. Aber Fluch natürlich, wie du es jetzt lang erklärt hast.
Ich denke mal, das mit den Bildern ist sicher zu früher. Wie wir Kinder waren, du hast halt immer dein Fotoapparat mit gehabt, dann hast du die Fotorollen und was waren das, hast du eine da müssen. Wenn es aussieht, du hast es zum Entwickeln bringen müssen, das hat ja ewig gedauert. Und bis du irgendwann die Fotos gezeigt hast, war eh schon wieder, weiß ich nicht, wie viel vorbei. Jetzt ist so, du machst Fotos, schickst es von den Enkel, schickst es der Oma, von den Opa und die freuen sich wahnsinnig. Das finde ich ja toll.
Das finde ich ja toll,
wenn du das nur deiner Familie jetzt nichts oder so gewisse Sachen, wo du sagst, okay, ich bin zum Beispiel total faul und mache wirklich wenig Fotos, wo ich mir dann noch denke, das sind ja doch Erinnerungen, gell? Und das sind ja meine Erinnerungen so. Das finde ich wieder von Vorteil.
Ja.
Posten, wo ich immer und das Essen da posten und
Es ist schon verlockend, alles gleich herzuzeigen und sich gleich eine Bestätigung abzuholen und gleich ein paar Likes. Das sind schon Dinge, die uns antreiben.
Genau, aber wenn die Bestätigung jetzt nicht so ausfällt, wie du das erhoffst, dann bist du traurig, oder? Oder ist auch, wie geht man da mit der Situation um?
Da brauchst du noch ein besseres Foto, muss gleich nochmal posten mit einem schöneren Sonnenuntergang.
Das Foto.
Ja, und dann am Ende habe ich mich meinen halben Urlaub mit Dingen für andere, die gerade nicht da sind, beschäftigt und mit den Leuten, mit denen ich auf Urlaub bin, vielleicht wenig Zeit verbracht.
Genau. Und jetzt mein Foto da und Lächeln da und Foto hier. Ach ja.
Hättest du abschließend, wir sind ja schon ziemlich am Ende unserer Zeit angekommen, hast du noch einen Rat für alle, die jetzt ihren Urlaub planen oder schon gebucht haben? Irgendein Tipp, wo man sagt, schau her, probiert es einmal, dass das der Urlaub vielleicht wieder mal richtig zu genießen geht.
Ja, probiert es mal aus, von euren Gewohnheiten ein bisschen Abstand zu nehmen im Urlaub. Lasst nicht alle Handys zu Hause, aber vielleicht nehmt nur eins mit für den Notfall im Rucksack oder zum Fotos machen. Macht Fotos mit einem Handy, nicht mit allen. Lasst das Ding im Zimmer, wenn ihr in den Wellness-Bereich geht. Sagt vielleicht den Leuten, die neben euch telefonieren in der Ruhezone, Entschuldige, ich würde gerade gern die Augen zumachen. Nein. Ist mir auch schon ein paar Mal passiert, übrigens im Wellness-Urlaub. Ja, schaut einfach, was ihr gerne leben möchtet, und schaut auch ein bisschen auf eure Zeiten im Handy oder im Computer, und dann überlegt euch, welche von den Sachen könntet ihr vielleicht einfach weglassen, ohne dass es euch irgendeine ganz wichtige Funktion im Leben wegnimmt. Es muss ja nicht immer gleich die harte Detox sein, wo ich sage, okay, ich gehe jetzt einen Monat offline und bin nur noch per Fax erreichbar. Aber es gibt ja noch was dazwischen. Also je nachdem, ist ja bei jedem ein bisschen anders, wie man das Leben führt und was möglich ist, aber versucht es da mal einen Blick drauf zu werfen. Ein paar Sachen kann man sicher einfach weglassen.
Ja. Vor allem das mit Foto machen finde ich eine gute Idee. Einer macht die Fotos, und wenn man vom Urlaub zu Hause ist, schickt das in die WhatsApp-Gruppe. Ja, wunderbar. Wir sind jetzt, wie ich schon sagte, am Ende angekommen. Wir haben noch ein paar ganz kurze Fragen an dich und würden uns über ein paar kurze Antworten freuen.
Was würdest du heute rückblickend anders machen?
Ich würde gar nichts anders machen. Ich glaube, der Weg ist ganz wichtig. Man lernt unterwegs und am allermeisten aus Fehlern.
Stimmt.
Schön. Was ist dein Lieblingsessen? Wenn man so viel das Essen jetzt sagen, okay.
Mein Lieblingsessen ist Schnittlauchbrot und alle Arten von gefüllten Teigtaschen. Am liebsten, wenn sie in einer Suppe schwimmen.
Wow. Okay. Und was ist dein Lieblingsurlaubsland oder wo bist du am besten entspannen?
Mein Lieblingsurlaubsland ist überall dort, wo wir unser Dachzelt aufklappen können. Am liebsten mit Blick aufs Wasser, auf einen Fluss, auf Meer, auf einen See. Ganz gleich.
Das hört sich auch toll an. Schön. Hat man sofort in dem Kopf.
Ja. Ja. Kommt's mit?
Vielen Dank für deine Zeit. Es wird natürlich sicher noch viel mehr Themen geben, aber wir möchten ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen den Anstoß geben, und dann kommen sie auch gerne, wir werden deine Website noch in den Shownotes verlinken, und dann kommen sie da ein bisschen weiter informieren. Und würden uns vielleicht freuen, vielleicht hören wir uns ja nochmal zu einer Folge, wenn es wieder irgendwas Neues gibt. Und ansonsten weiterhin wünschen wir alles Gute.
Vielen Dank. Herzlichen Dank und danke, dass ihr diesem wichtigen Thema einen Platz gibt.
Gerne.
Alles Gute, vielen Dank. Ciao.
Tschüss.
Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.